Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Guten Tag, Herr Richberger, Senior Analyst bei Raiffeisen Research in Wien.
Und die Rallye geht weiter. Warum ist die Rallye vermutlich nicht stoppbar? Wall Street sowieso und auch der DAX selbst bei den neuen Lockdown-Diskussionen. In Deutschland gab es einen gewissen Hickhack. Je nachdem, wie stark wir den Lockdown fahren müssen. Der ATX läuft gut, die Londoner Börse läuft gut. Der DAX fällt zwar unter 14.500, aber ich würde trotzdem sagen, weiterhin, die Rallye ist intakt. Wie sehen Sie das?
Ja, die Rallye dürfte eindeutig intakt sein. Also wir hatten in Wirklichkeit schon vor der laufenden Woche immer wieder auch Rückschläge bei Impfstoffbestellungen, Lieferungen, bei wieder aufflammenden Fallzahlen der Corona-Pandemie. Und die Börsen sind sehr gut gelaufen. Jetzt in den letzten Tagen haben sie mal zwischendurch auch wieder mal ein bisschen Rücksetzer verkraften müssen. Aber in Summe sind wir auf allen Indizes auf sehr hohen Niveaus. Im Endeffekt, warum ist die Rallye aber scheinbar nicht zu stoppen? Weil es wenig Alternativen gibt. Wir sind nicht in dem Umfeld, wo man alternativ zu Aktien Anleihen kaufen kann mit hohen Renditen, damit auch realen Ertrag erzielen wird können. All das gibt es derzeit nicht und man muss also schon ein gewisses Risiko eingehen, Risiko wie etwa am Aktienmarkt, um langfristig dann eben Renditen erzielen zu können.
Schauen wir an die US-Börsen. An der Nasdaq werden anscheinend wieder die Tech-Werte gekauft. Warum? Ist das wieder ein Zurückdrehen der Sektorrotation?
Ein ganz klein wenig, ja. Also die Tech-Werte haben wohl aus Bewertungsgründen am meisten darunter zu leiden gehabt, dass die Renditen in den USA lange Zeit steil nach oben gegangen sind, in der Spitze so in der Größenordnung auf 1,74 im 10-jährigen Bereich, also sehr viel mehr als die negativen Renditen, die wir hier aus der Eurozone kennen. Da haben die Tech-Werte besonders gelitten und wenn jetzt die Renditen ein Stück weit, eh nicht viel, zurückkommen in Richtung 1,60, 1,62, dann können die Tech-Werte wieder ein bisschen aufholen. Dort sind wir jetzt gerade mit weitergehenden starken Wirtschaftsaufschwung genährt natürlich durch in Amerika ganz andere Impfstrategie und auch in Summe schon rückläufige Fallzahlen wird hier möglicherweise bei den Renditen aber doch auch wieder ein Stück weit wieder was nach oben gehen und dann wäre die Nasdaq auch wieder, ich würde nicht sagen gefährdet, aber zumindest gefährdet, eine weniger starke Performance so in Richtung Jahresmitte oder darüber zu zeitigen als etwa die klassischen Value-Werte, wie sie momentan oder in den letzten Monaten weltweit recht gut unterwegs waren.
Bleiben wir in den USA. Was immer wieder aufploppt, sind die 10-jährigen Bonds, die Staatsanleihen. Ja, mittlerweile wieder bei 1,6%, waren schon ein bisschen höher. Warum verbreitet das eigentlich Sorgen?
Ja, also auf den ersten Blick ist es schon komisch anmutend. Wenn man sich da vor 10 Jahren darüber unterhalten hätte, über dieses Thema, hätte man gesagt, 1,6%, na, da muss ja die USA in schwerer Rezessionssorge sein. Nein, wir werden dieses Jahr sehr, sehr gutes Wachstum schaffen in den USA, nach dem schwächeren Jahr 2020 wohlgemerkt. Und die Rendite ist nur in solchen Sphären. Warum ist es trotzdem eine gewisse Belastung? Naja, man hat lange Zeit argumentieren können, auch in den USA, viel stärker natürlich in Europa, dass die Dividendenrenditen am Aktienmarkt sehr viel höher waren als die Rentenrenditen am Anleihenmarkt. Und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Wenn im S&P 500 Dividenden in der Größenordnung von 1,5% gezahlt werden und am Anleihenmarkt 1,6 oder 1,7% zu holen sind, dann wäre da der Anleihenmarkt, ich will jetzt nicht sagen, im Vorteil, denn bei Aktien erwartet man ja mittelfristig auch Kurssteigerungen zusätzlich zu den Dividendenzahlungen, aber zumindest diese reine Vorteile aus den laufenden Dividendenzahlungen oder Coupons bei Anleihen, der wäre nicht mehr so stark zugunsten von Aktien zu sehen.
Inflation, das hört man ja auch oft, auch gerade in der Kombination mit diesen Staatsanleihen. Müssen wir uns vor Inflation wirklich Sorgen machen? Auch wenn vielleicht die Pizza nach Corona ein bisschen mehr kostet und der Ausflug mehr kostet. Inflation, wo stehen wir? Was erwarten Sie?
Ja, Inflation, wo stehen wir? Wir stehen auf extrem niedrigen Inflationsniveaus. Auch hier muss man dazu sagen, man hat sich schon seit 2009 gefürchtet vor Inflation bis hin zu Hyperinflation, wenn hier die Notenbanken die Geldschleusen aufmachen, die Notenbankbilanzen hochfahren. All das hat sich bewahrheitet, dass all das passiert ist, stärker noch, als man es vielleicht 2009 überhaupt sich nur erträumen lassen hätte können. Und man hat gedacht, das führt zu Inflation. Ja, es führte zu Inflation. Es führte nämlich so weit zu Inflation, dass wir keine Deflation haben. Die eine Sorge war, wir könnten Hyperinflation erreichen. was die EZB oder andere Notenbanken aber erreichen wollten, war ein Hochfahren der Inflation in Richtung Inflationsziel der Notenbank. Und dieses ist bei knapp 2% aktuell noch immer gelegen. Und dort sind wir nie so richtig hingekommen. Jetzt sind sich alle Experten einig, diese 2% werden wahrscheinlich sogar überschossen, aber eben doch nur kurzfristig. Es geht jetzt dabei nicht so sehr um die Pizza, die vielleicht teurer wird nach der Krise, nach der Pandemiekrise, aber vorübergehend werden die Energiepreise im Jahresvergleich sehr stark ins Plus drehen. Denken wir, wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr den ersten großen Lockdown. Die Energiepreise sind ins Bodenlose gefallen und sind aktuell fast auf dem doppelten Niveau wie vor einem Jahr. Das wird natürlich jetzt ab März, April die Inflation anheizen und da werden wir vorübergehend höhere Inflationsraten sehen. Wie das dann im zweiten Halbjahr oder in 2022 hineinzusehen ist, wir vermuten eher wieder ein deutlicher Rückgang der Inflation auf unter 2% und somit ist Inflation insofern ein Thema, dass wir keine Deflationssorgen mehr in dem Sinn haben, sondern in Wirklichkeit die Inflation schön langsam, zumindest in die Nähe dessen bringen, was die Notenbanken ohnehin schon immer bezweckt haben und wollten.
Wie ist eigentlich die Corona-Impf- und Lockdown-Lage in Europa? Das RKI, das Robert-Koch-Institut in Deutschland, meldet, ja, Frankreich werde zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Starten wir mit Österreich. Wie ist denn eigentlich die Lage derzeit in Österreich mit Lockdown und Impfungen? Wie weit sind Sie da?
Ja, mit Impfungen einheitlich, so vielleicht im vorderen Mittelfeld der Eurozone. Da könnte man fast zufrieden sein, wenn nicht die gesamte Eurozone hier oder auch die gesamte EU, muss man sagen, hier deutlich hinterherhinken würde, hinter wichtigen Industrienationen wie Großbritannien, USA oder in zweiter Reihe auch Israel, was ja hier immer in den Vordergrund gerückt wird, wenn es um diese Themen geht. Ja, da hat sich die EU ein bisschen ein Ei gelegt mit wahrscheinlich zu lascher Impfstoffbestellerei und das müssen wir jetzt ausbaden, indem wir hinter anderen Regionen herhinken, wenn es um die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie geht. Ansonsten, ja, Sie haben es schon angesprochen, Frankreich versus Deutschland, Österreich, verschiedene Bundesländer gegeneinander. Es ist einfach sehr uneinheitlich. Man kann nicht einmal deutlich ablesen und sagen, ja, dieses Land hat diese und jene Maßnahmen getroffen und ist deswegen jetzt besser dran als andere Länder. In Österreich haben wir beispielsweise völlig unterschiedliche Zahlen im Osten wie im Westen und haben dazwischen noch ein Bundesland mit Salzburg, das auch eher hohe Fallzahlen hat. Also eine ganz uneinheitliche Entwicklung, wo man keine einheitlichen Trends festmachen kann. Generell kann vielleicht gesagt werden, es besteht großer Druck aus der Bevölkerung, Restriktionen zu lockern und alle Länder, die das irgendwie darstellen können über ihre Inzidenzien und Fallzahlen, versuchen das auch zu tun, sprich Aufhebung des totalen Lockdown in Deutschland und dort, wo es eben sein muss und die Fallzahlen wieder zu stark hochgehen oder wie derzeit in Ostösterreich die Intensivstationen schon so ein bisschen an der Auslastungsgrenze sind, dort fängt man dann doch zumindest vorübergehend wieder mit stärkeren Restriktionen an. Also das fürchte ich, wird sich auch noch eine Zeit lang so hinziehen, bis dann hier die Impfungen wirklich durchgreifen und auch in breiteren Bevölkerungsschichten, sagen wir hier, einen gewissen Fortschritt bringen.
Aber kann man daraus Bewegungen für die Börse ableiten?
Nicht wirklich für die Börse. Sehr wohl für die Wirtschaft. Da wird es dann wieder von Monat zu Monat stärkere, schwächere Vorlaufindikatoren geben. Also wenn wir uns hier die letzten PMI-Zahlen angesehen haben, als es eigentlich europaweit, auch weltweit, eher Rücknahmen von Restriktionen gab, da sind die wieder recht gut ausgefallen, im Industriebereich allen voran. Die könnten jetzt bei den nächsten Lesungen wieder sehr viel schlechter ausfallen, zumindest in einzelnen Regionen. Sie haben Frankreich angesprochen und da gibt es ja andere mehr zu nennen. Das wird so ein bisschen ein Auf und Ab sein. Ganz generell überall dort, wo die Impfstrategie noch nicht so weit fortgeschritten ist, wo es länger dauern wird, aus der Pandemie herauszukommen, wird man auch noch länger schwächere Wachstumszahlen sehen und die Post-Pandemie-Erholung nicht so fortschreiten wie halt in anderen Regionen der Welt. Das ist traurige Tatsache für Europa.
Schauen wir noch auf die Wirtschaft. Vergleichen Sie doch mal CE-Raum, Österreich, Europa, Asien und dann USA.
Wenn man hier die wirtschaftliche Entwicklung vergleicht, also was bisher gelaufen ist, hier sieht man eben schon, dass die USA hier insbesondere von den Vorlaufindikatoren sehr klar die Nase vorne haben und damit auch 2021 deutlich stärker im Wachstum voranschreiten werden. Innerhalb Europas und des CE-Raums werden wir hier weiter zweigeteilt sein. Man kann es jetzt gar nicht sagen, nach Westen und nach Osten. So nochmal, wie Sie vorher schon angesprochen haben, Frankreich ist ja wohl sehr weit im Westen und wird hier ein bisschen zurückgeschlagen werden. Da wird sicher noch sehr viel abhängen vom weiteren Verlauf der Pandemie, auch von neu auftretenden Virusmutationen, von denen wir vielleicht jetzt noch nichts wissen. Also da gibt es noch Chancen auf Erholung und aber auch Risiken von diversen Rückschlägen. Das wird sehr stark hier das Bild prägen, wie sich dann Richtung zweites Halbjahr die Wirtschaft dann wirklich durchsetzen und erholen wird können. Ganz generell, wenn diese Faktoren einmal nicht einbeziehen, weil sie ja nicht am Tisch sind, ist natürlich auch Europa dafür gesetzt, in Richtung zweites Halbjahr zu einer Erholungsbewegung zu kommen und dann in Richtung Jahreswechsel 2021/22 dann auch sehr vernünftige Wachstumsraten zu haben.
Was heißt das Ganze jetzt für die Börsen?
Für die Börsen ist derzeit oder war zumindest in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Man hatte einerseits die Hoffnung auf eine auslaufende Pandemie mit den beginnenden Impfungen. Das läuft eigentlich im Wesentlichen seit Anfang November, als diese positiven Impfstoff-News kamen. Seitdem gab es eben nur diese eine Richtung nach oben. Gleichzeitig aber aufgrund der noch laufenden schwachen Wirtschaftsentwicklung Notenbanken, die hier bereit sind, Liquidität Ende nie bereitzustellen und eine Maßnahme nach der anderen nachzuschießen. Also so ein wirklich rundum sorglos Szenario für die Börsen. Und jetzt sieht man eh schon so ein bisschen mit einem Blick über den großen Teich, wenn dann die Wirtschaft droht, zu gut zu laufen, dann gehen auch die Renditen hoch, dann wird spekuliert, dass die US-Fed vielleicht früher, als man ursprünglich geglaubt hat, auch wieder an der Leitzinsschraube nach oben drehen könnte, also doch nicht erst 2025, wie wir durchaus noch bei uns in den Prognosen stehen haben, sondern vielleicht schon 2023, 2024, wie auch immer, da wird einiges darüber diskutiert werden und da merkt man jetzt eh schon, dass der Aufwärtsdruck nicht mehr so gegeben ist wie vor einigen Wochen. So konnte es auch nicht auf Dauer weitergehen, ständig von einem Höchststand auf den nächsten springen. Deswegen rechnen wir an den Börsen immer wieder mit vorübergehenden Rücksetzern, so wie wir sie jetzt vor der Karwoche bereits erleben, auch wieder einmal mehr, die dann aber auch wieder schnell ausgebügelt sind. Wiederum aufgrund meines Anfangsarguments, die Alternativen sind spärlich gesät und wer langfristig Geld zu veranlagen hat, wird nicht gänzlich am Aktienmarkt vorbeikommen.
Herr Rechberger, danke Ihnen.
Danke sehr.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.